Ich kann ganz nachdrücklich betonen, dass ich es in diesem Augenblick für entscheidend halte, sich als Teil der deutschen Zivilgesellschaft sich einmal zu fragen, möchte man, dass es Protest geben kann.
Das war Luisa Neubauer auf einer Pressekonferenz zur Anklage gegen 5 Mitglieder der letzten Generation, denen die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Katharina Schubkowski, Redakteurin der TAZ und nehme heute die letzte Podcast-Folge vor einer längeren Pause auf. Ich gehe nämlich in Mutterschutz und Elternzeit, werde hier natürlich aber sehr gut vertreten werden und ihr könnt das Klima-Update weiterhin wöchentlich hören. Und zwar heute mit meiner TAZ-Kollegin Susanne Schwarz, die das Ressort Wirtschaft und Umwelt leitet. Hi Susanne!
Hi. Ja, und ihr hört die Folge vom 28. März 2025 und wir haben folgende Themen für euch. Erstens, 5 AktivistInnen der letzten Generation sind wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung in Bayern angeklagt. Dann, die Spitzen von Union und SPD sondieren zur Regierungsbildung und machen sich hier und da auch Gedanken über den Klimaschutz. Und ja, zum Schluss gucken wir uns noch die schwindende CO2-Speicherkapazität von Wäldern an. Die könnten nämlich die Klimaziele noch weiter in unerreichbare Ferne rücken.
Wir gucken zuerst nach München. Am Montag wurde bekannt, dass die Generalstaatsanwaltschaft München Anklage gegen 5 Aktivistinnen der letzten Generation erhoben hat, wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Ermittlungen liefen schon seit fast 2 Jahren, das habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt. Und jetzt ist es eben soweit, dass aufgrund dieser Ermittlungen eine Anklage erhoben wurde. Manchmal werden Ermittlungen ja auch wieder eingestellt, ohne dass jemand angeklagt wird. So ist es hier also nicht, sondern die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft München hat jetzt eine 149-seitige Anklage verfasst und den 5 Aktivistinnen zugestellt. Die 5, das sind Carla Hinrichs, die Sprecherin der letzten Generation, Wolfgang Metzeler-Kick, der im vergangenen Sommer über 90 Tage im Hungerstreik vor dem Kanzleramt war, und 3 andere Aktivistinnen.
An dieser Stelle vielleicht kurz der Hinweis, wenn wir hier von der letzten Generation sprechen, dann meinen wir genau genommen die ehemalige letzte Generation, denn die haben sich ja mittlerweile umbenannt und neu ausgerichtet und heißen jetzt eigentlich neue Generation. Ja, die letzte Generation hat ja schon ein paar Mal ihre Strategie und ihren Themenfokus geändert und die neue Generation soll jetzt der Versuch sein, die Gefährdung der Demokratie stärker in den Fokus zu nehmen. Unter anderem wollen die AktivistInnen dazu ein sogenanntes Parlament der Menschen veranstalten oder mehrere Parlamente der Menschen. Also eigentlich ganz ähnlich den Bürgerversammlungen, die sie ganz am Anfang mal gefordert hatten. Also Versammlungen, wo sich viele Menschen treffen, möglichst direkt in Sichtweite des Bundestags und über Politik debattieren, Forderungen erarbeiten und so weiter. Und ja, diese neue Ausrichtung, die betrifft nicht alle AktivistInnen, die sich da vorher auf die Straße geklebt hatten, sondern nur einen Teil der ehemaligen letzten Generation. Genau, aber die Anklage, die bezieht sich eben noch auf die letzte Generation, also auf Aktionen, die Gruppe damals eben noch unter diesem Namen gemacht hat. Und wie relevant das dann ist, dass es die in der damaligen Form jetzt nicht mehr gibt oder ob so eine Namensänderung vielleicht auch egal ist, wenn die gleichen Leute weiterhin aktiv sind, das wird dann vielleicht auch im Verfahren Thema werden.
Es ist auch gar nicht das erste Mal, dass AktivistInnen der letzten Generation wegen § 129 des Strafgesetzbuchs, also wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, verfolgt werden. Und es kam auch schon 2-mal zur Erhebung einer solchen Anklage, allerdings noch nie zur Eröffnung einer Hauptverhandlung. Und das ist ja auch in diesem Fall jetzt noch gar nicht ausgemacht, ob das passieren wird. Die erste Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin vor knapp einem Jahr erhoben, also im Mai 2024. Da ging es um kleinere Sabotageakte an der Ölraffinerie PCK in Schwedt in Brandenburg, um Aktionen am Berliner Flughafen und um diese Kartoffelpüree-Attacke auf ein Gemälde im Barberini-Museum in Potsdam. Angeklagt sind auch nicht nur wegen der kriminellen Vereinigung, sondern auch wegen einzelner Aktionen, also wie gesagt, die aufgezählten Sachen, das ist dann Nötigung, Sachbeschädigung, Störung öffentlicher Betriebe, also so lauten die Vorwürfe. Das zuständige Landgericht Potsdam hat allerdings noch nicht entschieden, ob es die Anklage zulassen und eine Hauptverhandlung eröffnen wird. Oder vielleicht hat sich auch noch kein Richter, Richterin gefunden. Jedenfalls kam es noch nicht zur Verhandlung.
Auch in Flensburg kam es noch zu keiner Hauptverhandlung. Da gibt es auch eine Anklage nach Paragraf 129, also der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Dort ist nur eine einzelne Aktivistin angeklagt. Ihr werden noch 7 weitere Taten wie Sachbeschädigung, Nötigung und Störung öffentlicher Betriebe vorgeworfen. Also auch da geht es um kleinere Sabotagen an Ölraffinerien, also das Ansprayen von Privatjets auch und um das Blumenpflanzen auf einem Golfplatz. Und jetzt gibt es eben mit der Anklageschrift aus München die dritte Anklage dieser Art. Und vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Was heißt das überhaupt? Also eine Vereinigung kann als kriminell gelten, wenn ihr Zweck darin besteht, Straftaten zu begehen. Allerdings keine ganz kleinen Straftaten, sondern solche, die mindestens mit 2 Jahren Haft bestraft werden. Und die Bildung einer kriminellen Vereinigung an sich kann mit bis zu 5 Jahren Haft oder auch mit einer Geldstrafe bestraft werden. Bisher hat das aber noch kein Gericht gemacht. Wie gesagt, es gab dazu bislang nur Ermittlungen und Anklagen, aber noch keine Hauptverfahren und Entscheidungen. Aber im Fall des Paragraf 129 laut Strafgesetzbuch ist auch schon die Ermittlung ziemlich unangenehm, weil der Vorwurf den ErmittlerInnen wirklich weitreichende Befugnisse erteilt, die Verdächtigen zu überwachen, zum Beispiel Telefone abzuhören und ähnliches. Und genau das ist ja bei der letzten Generation auch passiert. Also da wurde ja unter anderem das Pressetelefon überwacht und damit neben den AktivistInnen auch ziemlich viele JournalistInnen. Außerdem gab es in diesem Zusammenhang ja Hausdurchsuchungen in den Wohnungen und WG-Zimmern der AktivistInnen. Also man muss sagen, dass so ein Vorwurf sehr schwer wiegt, auch wenn noch gar nicht darüber entschieden wurde, ob er sich bestätigt oder nicht. Zum Beispiel hat Luisa Neubauer bei einer Pressekonferenz diese Woche gesagt, dass sie selbst sich mit Carla Hinrichs darüber ausgetauscht hat, was sie in den nächsten Jahren so machen will, ob sie, also Luisa Neubauer, vielleicht nochmal im Ausland arbeitet oder wo und was überhaupt. Und Carla Hinrichs, also von der letzten Generation, hat gesagt, dass diese Fragen sich für sie gar nicht stellen, weil sie diese Anklage eben erwartet. Also diese Ermittlungen allein und dann die Anklage haben schon sehr einschränkende Auswirkungen auf die Zukunft der in vielen Fällen auch jungen Menschen, die sich so entschieden für den Klimaschutz einsetzen.
Ja, entsprechend kritisiert Amnesty International, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Camp Act und Fridays for Future diese Anklage auch als völlig unverhältnismäßig und gefährlich für den Rechtsstaat und die Demokratie. Weil es eben auch, wenn man die Protestformen der letzten Generation ablehnt oder strategisch falsch findet, in einer Demokratie zumindest sehr fragwürdig oder heikel ist, friedlichen Protest für das Klima so stark zu kriminalisieren und stigmatisieren.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Es zeichnet sich immer mehr ab, was von der Großen Koalition in Sachen Klima zu erwarten ist, sofern sie denn zustande kommt. Union und SPD verhandeln jedenfalls über eine Regierungsbildung. Am Freitag, also wenn wir hier mit dieser Folge rauskommen, dann übernimmt die sogenannte Hauptverhandlungsgruppe die Gespräche. Das heißt, es verhandeln dann die Parteivorsitzenden und andere SpitzenpolitikerInnen. Und bisher haben die Fachleute der Parteien über ihre jeweiligen Themen gesprochen. Da gab es 16 Arbeitsgruppen. Und die haben schon Ergebnisse hervorgebracht. Die sind eigentlich nicht öffentlich, aber viele sind durchgesickert. Das sind Dokumente, in denen man sieht, dass da teilweise noch nicht alles geklärt ist. Also man sieht, dass da Stellen in Klammern sind, in denen dann sowohl die Position der Union als auch der SPD eben noch nebeneinander stehen. Und dann gibt's aber durchaus auch andere Stellen, an denen eben nur noch eine Sache steht, wo es also eine Einigung bereits gibt. Und das heißt, alles wissen wir jetzt noch nicht. Das dauert wohl auch noch ein bisschen, aber einiges eben auch doch.
Genau. In Sachen Klima wollen Union und SPD bei den bisherigen gesetzlichen Klimazielen bleiben, also die Klimaneutralität bis 2045 umsetzen. Dass das gelingt, wird jetzt aber, wenn man sich die Vorhaben im Einzelnen anguckt, durch genau diese Vorhaben nicht unbedingt wahrscheinlicher. Zumindest sind an zentralen Stellen noch Abschwächungen bisheriger Klimaschutzmaßnahmen im Gespräch. Was ein Skandal werden könnte, ist das CDU-Vorhaben, Klimaschutzprojekte aus anderen Ländern auf die deutsche CO2-Bilanz anzurechnen. Also wenn Deutschland der Geldgeber ist. also sogenannte Klimakompensationen zu betreiben, so nennt man das. Das ist aus vielen Gründen stark umstritten. Der wichtigste Grund ist, dass es bei solchen Kompensationen immer wieder zu Pannen kommt. Dann wird doch nicht so viel CO2 reduziert wie versprochen. Das wäre ein echter Dammbruch, wenn die CDU mit diesem Vorstoß durchkäme. Noch ist er in Klammern.
Genau, dann vielleicht auch weiter ins Inhaltliche. Wie genau die künftige Regierung zum Beispiel mit dem Heizungsgesetz umgehen wird, ist auch noch offen. Das war ja so das Umstrittenste, was die Ampel so gemacht hat, könnte man vielleicht sagen. Also zumindest im öffentlichen Diskurs sehr umstritten. Mhm. Aber aus Klimasicht war es natürlich dringend nötig, dass der Austausch der vielen fossilen Heizungen endlich beginnt. Also ein Drittel des Energieverbrauchs wird durch Gebäude verursacht, vielleicht noch als Kontext. Das bedeutet vor allem durchs Heizen. Und bisher heizt Deutschland eben wirklich fast nur mit Gas, teils auch noch mit Öl und Kohle. Erneuerbare Energien spielen bisher beim Heizen eine untergeordnete Rolle leider. Dabei gibt's natürlich Wege. Also in skandinavischen Ländern ist zum Beispiel die Wärmepumpe, die hier wirklich zum Feindbild teilweise erhoben wurde, schon deutlich etablierter und das auch schon echt lange. Der Gebäudesektor in Deutschland, er hat in den vergangenen Jahren auch immer wieder mehr CO2 verursacht, als im Klimaschutzgesetz vorgesehen oder erlaubt. Also das heißt, es ist klar, da muss wirklich was passieren.
Ja, und jetzt steht im Abschlusspapier der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen, dass das Heizungsgesetz abgeschafft werden soll. Das war die Position der Union. Die Heizungsförderung solle aber beibehalten werden. Sprich, man kann noch Geld vom Staat bekommen, wenn man eine Wärmepumpe einbaut. Aber wenn man wollte, dürfte man auch eine neue Gasheizung einbauen. Der Witz ist aber, die Arbeitsgruppe Klima und Energie hat einen Dissens zwischen Union und SPD festgehalten. Laut der ist das Thema also wirklich noch offen. Aber es ist wohl wahrscheinlich, dass die Regeln zum klimafreundlichen Heizen mindestens abgeschwächt werden.
Dann gucken wir auch nochmal auf die Energiewende beim Strom. Auch hier will die Union eine wichtige Errungenschaft der Ampelregierung wieder abschaffen, nämlich das 2%-Ziel bei der Windkraft. 2%-Ziel heißt, alle Bundesländer sollen 2% ihrer Fläche für Windräder bereitstellen. So viel ist insgesamt nötig. Und bisher gibt es aber manche Länder, die da total hinterherhinken. Also Bayern zum Beispiel hat kaum Windräder. Und die SPD will an diesem 2%-Ziel festhalten, die Union nicht. Die will stattdessen, dass das Ziel alternativ durch ein Ökostromziel ersetzt werden kann. Genauer wird sie da leider nicht. Und außerdem fordert die Union, Potenziale konventioneller Gasförderung im Inland zu nutzen, die SPD nicht.
Beim Thema Atomkraft konnten sich die VerhandlerInnen nicht auf eine gemeinsame Haltung verständigen. Die Union will festhalten, dass die Atomkraft mit Blick auf den Klimaschutz eine bedeutende Rolle spielen kann. Außerdem will sie eine fachliche Bestandsaufnahme, ob ein Wiederbetrieb der abgeschalteten deutschen AKW möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. Das ist aber vor allem symbolisch, denn zurzeit ist wirklich kein Energiekonzern in Sicht, der da irgendeine Form von Interesse bekundet hätte.
Kommen wir mal zum Verkehr. Was viele Menschen bestimmt besonders interessiert, ist ja die Zukunft des Deutschlandtickets, mit dem man in ganz Deutschland den öffentlichen Nahverkehr unbegrenzt nutzen kann, und zwar für aktuell 58 Euro im Monat. Das hat die Ampelregierung eingeführt, Anfang noch als 9-Euro-Ticket. Und es hat nachweislich einen positiven Effekt auf das Klima. Soll aber jetzt wohl in Zukunft teurer werden. Darauf hat sich die Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen geeinigt. Und klar, wenn das Ticket teurer wird, kann es natürlich sein, dass Leute abspringen und im schlimmsten Fall wieder mehr Auto fahren. Das wäre dann logischerweise schlecht fürs Klima. Die CSU, ja, da kommt diese Debatte her, die CSU hatte den Fortbestand mit der Behauptung in Frage gestellt, das Ticket, das nutzt ja BürgerInnen auf dem Land gar nichts. Und wie teuer es nun genau wird, das weiß man noch nicht. Im Abschlusspapier der Arbeitsgruppe heißt es, der Anteil der Nutzerfinanzierung werde ab 2027 schrittweise und sozialverträglich erhöht. Also im Umkehrschluss, die staatlichen Zuschüsse sinken. Es wird also teurer.
Über die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen hat die Arbeitsgruppe wohl immerhin gesprochen. Die Union ist generell dagegen. Die SPD für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen. Eine Einigung gibt es bisher nicht. Das ist schade, beziehungsweise wenn man es andersrum dreht, da könnte die neue Regierung noch eine Chance wahrnehmen, denn so ein Tempolimit wäre ein echt einfacher Weg, um Emissionen zu senken. Also jetzt natürlich nicht ausreichend, um den Verkehr klimafreundlich zu machen, aber schon nennenswert. Das haben mittlerweile viele Untersuchungen ergeben. Ist ja auch logisch, weniger Tempo, weniger Spritverbrauch, weniger Emissionen. Das liegt ja auf der Hand. Und dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen gibt, ist ja sowieso in fast keinem anderen Land so. In Deutschland ja eh auch nicht überall, sondern nur auf ausgewählten Strecken oder wo auch mal gerade keine Baustelle ist und so weiter. Klar, die Bedürfnisse und Spaßempfinden und so sind da unterschiedlich und manche genießen das hohe Tempo oder müssen schnell irgendwo hin. Aber insgesamt wäre das einfach eine simple, wenig invasive Art von Klimaschutz auf der Straße. Bessere Radwege oder Fußgängerbereiche sind von der künftigen Regierung nicht zu erwarten. RadfahrerInnen und FußgängerInnen haben Union und SPD noch nicht so richtig als VerkehrsteilnehmerInnen erkannt. Jedenfalls, wie es bisher aussieht. Dafür haben sie aber die Bauern fest im Blick. Die LandwirtInnen sollen auch weiterhin rund 450 Millionen Euro jährlich an Energiesteuer auf den Diesel für Traktoren und andere Landmaschinen erstattet bekommen. Die GroKo will die Agrardieselrückvergütung vollständig wieder einführen. Das ist ja eine fossile Subvention und mindert den Anreiz, fossile Kraftstoffe einzusparen.
Ein großer Schritt rückwärts ist auch im Luftverkehr zu erwarten. Hier sollen Steuern, Gebühren und Abgaben sinken. Als erstes soll die 2024 gerade noch erfolgte Erhöhung der Luftverkehrssteuer kassiert werden. Also ja, die neue Koalition würde wohl, sollte sie denn final zustande kommen, wieder viel zurückdrehen, was schon für den Klimaschutz erreicht wurde in der Vergangenheit, könnte man resümieren. Und so macht das zum Beispiel auch der Deutsche Naturschutzring. Der spricht von einem Generalangriff auf Klima- und Naturschutz.
Wir kommen zu unserem dritten Thema. Eigentlich alle Strategien zur Einhaltung der Pariser Klimaziele basieren unter anderen Faktoren auch maßgeblich auf der CO2-Speicherfunktion von Wäldern. Wälder sind ja große Kohlenstoffsenken. Sie binden jedes Jahr 7,8 Milliarden Tonnen CO2. Das ist ein Großteil aller Emissionen, die terrestrische Kohlenstoffsenken insgesamt aus der Atmosphäre ziehen. Also terrestrische Kohlenstoffsenken, das sind nicht nur Wälder, sondern auch Böden, Pflanzen, Feuchtgebiete insgesamt. Und durch die werden jedes Jahr 13 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre gezogen, was einem Drittel der menschengemachten Emissionen entspricht. Und davon wiederum machen Wälder den Löwenanteil von 2/3 aus.
Diese Leistung kalkulieren Klimastrategien eigentlich immer mit ein. Dabei ist das für die Zukunft eben gar nicht so realistisch, sagt jetzt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Denn die Leistung von Wäldern als Kohlenstoffsenken, die nimmt ja ab, weil einerseits immer mehr Wälder gerodet werden und andererseits, weil halt immer mehr Wälder auch krank sind, unter anderem oder nicht zuletzt, weil sie unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden. Und verrotten die Bäume im Wald oder wird das Holz aus dem Wald geholt und dann verbrannt oder zu Produkten verarbeitet oder so, dann wird früher oder später der Kohlenstoff als CO2 ja wieder frei. Und diese Realität, die ist zwar bekannt, wird aber in den meisten Plänen und Berechnungen zum Erreichen der Pariser Klimaziele nicht ausreichend anerkannt.
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie untersucht, wie die Klimaziele erreicht werden können, auch wenn man auf die Wälder nicht mehr so stark bauen kann wie bisher angenommen. Und wie stark menschliche Eingriffe die Leistung der Wälder beeinflussen. Die Ergebnisse sind jetzt nicht so überraschend, sondern eher eine Warnung, würde ich sagen. Die ForscherInnen kommen zu dem Schluss, dass Waldschutz viel stärker betrieben werden muss, dass die nachlassende Leistung von Wäldern als Kohlenstoffsenken realistisch in Klimaszenarien einfließen muss und nicht weiterhin zu optimistisch eingepriesen werden darf. Und natürlich, dass die Dekarbonisierung viel schneller gehen muss. Wir also viel schneller aufhören müssen, so viel CO2 zu verbrennen. Das ist ja unter KlimawissenschaftlerInnen eh unumstritten, auch wenn die politische Realität oft einen anderen Eindruck vermittelt. Also häufig kriegt man ja eher den Eindruck, als hätten wir noch alle Zeit der Welt, um fröhlich weiter fossile Brennstoffe zu verfeuern.
Und die mangelnde Senkenfunktion, die macht Deutschland ja im Prinzip auch jetzt schon einen Strich durch die Klimabilanz oder macht sie halt eigentlich schlechter, als sie manchmal so aussieht auf den ersten Blick. Die fiel ja in den vergangenen Jahren von Regierungsseite immer ja recht optimistisch aus, Klimaziele erfüllt und so weiter. 2024 zum Beispiel auch, um 3,4% sind die Emissionen da gesunken. Und Robert Habeck, also der Wirtschafts- und Klimaminister, sprach davon, dass Deutschland auf Klimakurs sei. Und das stimmt auf eine Art, Also laut Klimaschutzgesetz durfte Deutschland 2024 insgesamt 693,4 Millionen Tonnen CO2 emittieren. Und das wurde unterschritten. Das hat den Schönheitsfehler, dass es teilweise an der Wirtschaftsflaute liegt, statt an Klimaschutz. Und dass es in bestimmten Problembereichen eben auch weiter nicht vorangeht, besonders bei Heizen und Verkehr. Aber es kommt eben noch hinzu, dass der Wald in Deutschland laut der neuesten Bundeswaldinventur seit 2017 zu einer Nettoquelle von Treibhausgasen geworden ist. Also das heißt, statt neue Emissionen zu absorbieren, gibt er sogar welche ab. Für 2024 sind da noch keine amtlichen Zahlen da. Aber in dem von der Inventur untersuchten Zeitraum von 2017 bis 2022 wurden im Schnitt jährlich mehr als 25 Millionen Tonnen CO2 abgegeben. Und wenn man so eine Menge jetzt noch auf die Emissionen von 2024 aufrechnet, dann kommt man schon ziemlich nah an den Grenzwert ran. Und richtig prekär wird es ab 2030. Also das geltende Klimaschutzgesetz baut nämlich darauf, dass im Jahr 2030 Wälder, Moore, Äcker und Grünland zusammen 25 Millionen Tonnen CO2 absorbieren. Und danach sieht es aktuell wirklich nicht aus.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Thea Jakobs, Dani Rimpel, Bernd Mischkewitz und Michael Radatz, die diese Woche für das Klima-Update gespendet haben.
Dankeschön und ciao.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.